Jutta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Heute mit einem weiteren Teil zu begeisterten Frauen in der Kirche. Ja, und derzeit ist ein Wort in aller Munde und es beginnt auch schon unser Verhalten zu ändern. Es hat unabsehbare globale wirtschaftliche und auch soziale Folgen. Und man weiß nicht so recht, wovor man sich mehr fürchten soll, vor dem Virus oder vor deren Folgen und deren drakonischen Maßnahmen. Und da sind wir auch schon bei unserem Thema. Es hat was mit der Quarantäne gemeinsam, ist aber freiwillig gewählt, das Eremitendasein. Vielleicht bereitet es in unseren Tagen einen neuen Reiz. In der Trennung von der Welt, in der Abgeschiedenheit und Leere der Wüste kann Besinnung, ja, vielleicht auf das Wesentliche stattfinden, vielleicht auch Neuausrichtung und auch ein Umdenken. Genau in dieser Bewegung liegen die Anfänge des Mönchtums und späteren Klosterlebens, nämlich bei den Wüstenmüttern und den Wüstenvätern. Ja, Sie haben richtig gehört, bei den Wüstenmüttern auch. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich Schwester Petra Grünert begrüßen von den Franziskanerinnen am Dom in Augsburg. Herzlich willkommen und wie ich höre, sind Sie auch schon in Quarantäne.
Ja, liebe Frau Engert und allen Zuhörern in dieser Stunde, ein herzliches Grüß Gott aus unserem Wohnheim St. Hildegard am Augsburger Dom. Und ich grüße Sie inmitten der Fastenzeit, die ist ja auch für viele zu uns zu einer Wüstenzeit äußerlich oder auch geistlich sein will.
Ja, wie ist das denn? Also das heißt, im Moment haben Sie Ihre Ämter wohl zwangsweise niedergelegt als Pastoralreferentin des Bistums Augsburg oder auch als Referentin in dem Bibelkreis, als Haus- und Konventsleitung des Jugendhauses St. Hildegard am Dom oder auch als Klinikseelsorgerin am Vinzentinum in Augsburg. Aber umso dichter haben wir Sie heute hier eben zu unserem Thema Wüstenmütter. Und da ist die Frage Wüstenväter, das kennt man vielleicht, den Begriff von Antonius dem Großen, der mit am Beginn des frühen Christentums mit dieser Bewegung begonnen hat und auf den sich dann auch das Mönchtum gründet. Aber die Wüstenmütter, die sind irgendwie verschollen oder unbekannt. Warum eigentlich?
Ja, diese Wüstenmütter, es gibt auch nur ganz wenige Namen, die ich auch zu Beginn schon einmal ausspreche, um sie das erste Mal zu hören. Da ist also einfach auch von der Wüstenmutter Theodora die Rede aus dem 4. Jahrhundert oder die Wüstenmutter Sarah oder die Wüstenmutter Synkletika. Es gibt auch eine Pelagia oder eine Melanie oder Melanie, wie wir es auch aussprechen wollen. Die werden in diesen Spruchsammlungen der Wüstenväter und Wüstenmütter genannt. Und sie sind in der Minderheit. Bekannter sind natürlich auch die Weisheitssprüche der Wüstenväter. Und doch ist es erstaunlich, dass vor einigen Jahren anscheinend das wieder aufgefunden worden ist, die Weisheit der Wüstenmütter, und auch neu herausgegeben worden ist als ein Buch. Es wird so genannt auch das Metericon, eine Sammlung der Aussprüche der Wüstenmütter. Es wurde im St. Ulrichs Verlag herausgegeben und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Und es hat mich auch sehr angesprochen. Die Wüstenväter sind uns am meisten bekannt, vielleicht einfach dadurch, dass viele der großen Heiligen aus dem 3., 4. Jahrhundert, wie Antonius der Wüstenvater, den sie genannt haben, oder der heilige Pachomius, der heilige Cassian, der heilige Athanasius, der heilige Hieronymus, diese Männer sind uns mehr bekannt, die auch mit diesem frühen Eremitentum und mit diesen Wüstenvätern auch zu tun haben. Sie haben sich selber in die Wüste zurückgezogen. Vielleicht hat es unterschiedliche Gründe, warum wir so wenig darüber wissen. Die Männer waren, denke ich, auch damals in dieser patriarchalischen Gesellschaft des Römischen Reiches auch mehr anerkannt als die Frauen und wurden dann öfters auch vom Namen in Erinnerung behalten, wobei so die Geschichte zeigt und die Forschung, dass ab dem 4. Jahrhundert, also nach dem Toleranzedikt von Kaiser Konstantin und seinen Nachfolgern, als das Christentum zur Staatsreligion worden ist, Tausende von Männern, aber auch Frauen sich in die Wüsten von Ägypten, Syrien, Palästina, ins Heilige Land zurückgezogen haben, um einfach da Gott intensiv zu suchen. Und es war sogar die Sache, dass sogar Frauen in Männerklöstern eingetreten sind. Das hören wir dann vielleicht von der heiligen Theodora später im Vortrag. Die hat sich wirklich die Haare geschnitten und ist in ein Männerkloster in der Wüste eingetreten, weil es wahrscheinlich zu ihrem Zeitpunkt noch kein Frauenkloster gab, und hat dort in diesem Wüstenklosterverband, wo ja jeder sehr einzeln lebte, gelebt und gebetet. Und erst nach ihrem Tod hat man eben festgestellt bei der Beerdigung, dass es eine Wüstenmutter, eine Frau war, die sich in diesem Männerkloster aufhielt. Und so ist es vielleicht auch daher rührend, dass wenige Frauennamen bekannt sind, weil vielleicht wirklich viele auch sich zurückgezogen haben in die Einsiedelei oder auch in Männerklöstern als solche nicht erkannt worden sind am Anfang und dann auch in der Anonymität gestorben sind.
Und ich glaube, die Wüstenväter wollten auch nicht dann, dass die Wüstenfrauen in ihrer Nähe weilen und damit es da keine Probleme dann gibt oder ja, am Ende noch der eine wankelmütig wird. Das mag ja vielleicht auch noch mit einer Rolle gespielt haben, dass dann die Frauen sich da auch mehr in die Anonymität zurückziehen mussten. Ja, da sind wir jetzt gespannt, was Sie uns heute mitgebracht haben, was für Gedanken, was für ein Impuls zu den Wüstenfrauen im Rahmen dieser Reihe Begeisterte Frauen in der Kirche. Und wie immer haben Sie, die Sie uns zuhören, die Möglichkeit, auch sich mit Ihren Fragen, die sich vielleicht jetzt im Laufe auch der Sendung ergeben, dann hier noch einzubringen. Am Ende des Impulses, dann gebe ich die Hörernummer auch jeweils durch. Jetzt haben wir erstmal Schwester Petra Grünert.
Ja, ich möchte uns einladen, dass wir auch zu dieser Sendung mit einem Gebet beginnen, dass wir uns einfach auch ansprechen lassen von diesen Wüstenmüttern für unsere heutige Zeit, für uns als Frauen oder auch Männer in der Kirche. Was können wir von diesen begeisterten Frauen aus dem 4., 5. Jahrhundert heute lernen, auch für unser Leben, für unsere Situation, unseres Landes, unserer Kirche, für unseren geistlichen Weg? Laden wir einfach ein, den Geist Gottes, dass er uns auch selber öffnet und anrührt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, du bist selbst am Beginn deines öffentlichen Auftretens nach deiner Taufe in die Wüste 40 Tage gegangen und hast dort gesucht. Du hast die Einsamkeit und die Stille der Wüste für 40 Tage erfahren. Du hast gefastet, hast unter Entbehrungen gelitten, hast Enthaltsamkeit gelebt und warst auch vielen Versuchungen ausgesetzt, ja sogar dem Kampf mit dem Teufel. Viele dieser Wüstenväter und Wüstenmütter haben Ähnliches wie du erlebt, und so bitte ich dich jetzt auch für uns, lass uns in dieser Stunde von ihnen lernen, von deinem Heiligen Geist geführt und geleitet zu werden, was du uns für die heutige Zeit, für die Krise unserer Kirche, für die Herausforderungen unserer Welt, in der wir momentan leben, lernen können, um die Kraft in dir, dem Ursprung und Ziel unseres Lebens, zu finden und zu suchen. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Fastenzeit, in der wir ja stehen, in der Mitte der zweiten Woche, sie soll auch eine geistliche Wüstenzeit für uns als Christen sein. Und mich hat es in der Vorbereitung sehr angesprochen, dass Papst Franziskus vom Aschermittwoch an immer wieder auch diesen Begriff der Wüste selbst ausgesprochen hat und dazu einlädt und aufruft, dass auch wir in diesen Tagen und Wochen uns aufmachen, um mit Jesus in die Wüste zu gehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal die Wüste erlebt hat, vielleicht bei einer Pilgerfahrt nach Ägypten oder ins Heilige Land. Ich habe mir in den letzten Tagen Fotos angeschaut von meiner eigenen Pilgerreise letztes Jahr ins Heilige Land, wo wir auch in Jordanien waren und da auch durch die jordanische Wüste gefahren sind. Eine Wüste voller Steine, mit wenig Grün, mit einigen Ziegen oder Schafherden am Rand der Straße, aber viel Sand, viel Steine, wenig Menschen. Die Wüste, damals wie heute, ist eigentlich ein Ort, wo wenig Leben ist. Außer es regnet, dann kann auch im Frühling die Wüste zu blühen beginnen. Die Wüste, was ist das für ein Ort, in den wir uns in dieser Stunde gemeinsam vielleicht führen lassen wollen? Für manche war die Wüste ein Ort verbunden mit dem Gefühl der Freiheit, aber auch ein Ort der Umkehr und Einkehr, der Besinnung. Da gibt es kaum etwas, was uns ablenken kann, wenn wir alleine in die Wüste gehen. Es ist ein Ort des Gebetes, aber eben auch der Versuchung und des geistlichen Kampfes, aber auch ein Ort der Gottesnähe. Und in diese Wüste hat sich von Anfang an auch Jesus zur Besinnung zurückgezogen, wer er ist, wer der himmlische Vater ist. Und nach diesem Beispiel, dass Jesus selber in die Wüste gegangen ist, 40 Tage, haben sich eben auch bis heute immer wieder Männer und Frauen in die Wüste für bestimmte Zeiten zurückgezogen. Wer dort länger leben wollte und nicht nur wie eine Karawane durch eine Wüste ziehen wollte, um immer wieder das Zelt neu aufzuschlagen, der musste sich eine einfache Behausung bauen. Und wer in die Wüste geht, der nimmt natürlich nur das Nötigste mit. Dort gibt es bis heute in den meisten Gegenden keinen Strom, kein fließendes Wasser, keinen Kühlschrank sozusagen. Also man konnte nur das Nötigste mitnehmen und der Tagesablauf richtete sich einfach auch ganz nach der Natur mit dem Aufgang der Sonne und ihrem Untergang. Von Vorteil war, wenn diese Wüstenmütter und Väter, diese Frauen und Männer, die sich vom Geist Gottes haben führen lassen, in die Wüste, um einfach auch Gott zu suchen, dass sie nur das Nötigste mitgenommen haben. Denn sie haben sich auf Gott ausgerichtet und haben auch zur damaligen Zeit mehr als wir heute daran gedacht und dafür gebetet, dass ja auch Christus bald wiederkommen wird, um uns zu holen. Und bei ihren täglichen Betrachtungen haben sie auch immer wieder ihren persönlichen Tod vor Augen sich gestellt, um einfach auch zu lernen, was ist das Wesentliche in meinem Leben? Was brauche ich denn wirklich? Was ist denn wirklich wesentlich? Und wenn dann doch Christus kommt in seiner Wiederkunft, dann bin ich bereit, sofort mitzugehen. Es war das Beginn des Christentums im 4. Jahrhundert von einer Reichskirche. Wir haben in den letzten beiden Sendungen den Blick darauf geworfen, in der ersten, und haben auf Jesus geschaut, wie er mit den Frauen seiner Zeit umgegangen ist. Und in der zweiten Sendung im Februar haben wir vor allem Frauen in den Blick genommen, die uns die Apostelgeschichte berichtet, und haben einen Blick auf die ersten begeisterten Frauen, die als Märtyrerin gestorben sind, die ihr Leben Gott geweiht haben, die Jungfrauen bleiben wollten, geworfen. Und das Christentum war in dieser Zeit der ersten drei Jahrhunderte ja eine Gemeinschaft, wo die Männer und Frauen vom Römischen Reich verfolgt worden sind, die sogenannten Christenverfolgungen, und bereit waren, für Christus ihr Blut zu geben. Und jetzt zu Beginn des 4. Jahrhunderts geschieht etwas Neues durch eben dieses erwähnte Toleranzedikt von Kaiser Konstantin um 315 und dann auch etwa 10 Jahre später, als das Christentum zur Staatsreligion wird, kommt es zum Phänomen der Massenbekehrung im Römischen Reich. Jeder konnte plötzlich Christ sein, der vielleicht noch vor 10, 20 Jahren verfolgt worden ist. Und es haben sich eben die Massen zum Christentum bekehrt, die voraus ein Leben geführt haben, das gar nicht dem Christentum entsprochen hat. Und Christsein war damals auch nicht gleichzusetzen mit in der Welt leben. Da gab es einfach einen Bruch, das war nicht identisch. Das Leben der Welt, das Leben ohne Christus, ohne Gott, es war gottlos. Und da ist mir im Blick auf dieses Römische Reich und wie diese gottlosen oder heidnischen Bevölkerung damals gelebt haben, in diesen Tagen auch der heilige Paulus eingefallen, der ja auch im Römischen Reich zu Tode gekommen ist und der einfach auch wahrnimmt, wie die Menschen in Rom leben, wie gottlos sie sind, wahrscheinlich nicht nur in Rom, auch in den anderen großen Städten. Und er beschreibt diesen Zustand zu Beginn seines Römerbriefes. Und als mir diese Stelle in die Hand gefallen ist in den letzten Tagen, haben wir gedacht, ich würde uns gerne einmal den Paulus zu uns sprechen lassen, der auch dieses Römische Reich mit diesen Worten die Menschen der damaligen Zeit beschreibt, einfach auch Aufruf zur Umkehr, wie das Verhalten ist. Und vielleicht können Sie entdecken oder hören, was das vielleicht auch mit uns heute im dritten Jahrtausend zu tun haben könnte oder wie wir uns da heute verhalten können. So lassen wir den heiligen Paulus aus dem Römerbrief persönlich zu Wort kommen, wenn er seinen Blick auf die Heiden und die Juden richtet, zu seiner Zeit in Rom, im Römischen Reich, unter dem Blick Gottes. Da schreibt er Folgendes im Brief an die Römer im ersten Kapitel ab dem Vers 18. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen oder fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verwirrung. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachrede. Sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern. Sie sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur selber, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit die Worte des heiligen Apostel Paulus zu Beginn des Römerbriefes. Diese Worte, die wir gerade gehört haben, vielleicht sind Ihnen Situationen eingefallen, die auch ähnlich sind mit unserem Alltag, mit unserer Zeit, mit unserer Gesellschaft, unserer Welt. Und wir müssen uns vorstellen, Paulus nimmt es zu seiner Zeit wahr und diese Männer und Frauen, die sich in den Städten des Römischen Reiches befinden, die vielleicht von Anfang an getauft waren und sich später zu Christus bekehrt haben, sie haben das ja alles auch erlebt und sind da drin aufgewachsen. Und nun haben sie sich aber für ein Leben als Christen entschieden, vom Heiligen Geist erfüllt, begeistert und entzündet und wollen Christus ähnlich werden. Und diese Männer und Frauen zu Beginn dieses vierten Jahrhunderts, als plötzlich das Römische Reich von einem aufs andere kippt und alle werden Christen, ob es da wirkliche Herzensbekehrungen stattgefunden haben oder nicht, sondern vielleicht aus politischen Motiven, aus Karrieremotiven oder anderen Motiven, einfach um gut dazustehen, ohne vielleicht auch dieses christliche Leben nach den Weisungen Jesu in der Bergpredigt oder der 10 Gebote leben zu wollen. Dieses Phänomen der Massenbekehrung war zwiespältig. Und diese Gruppe von Männern und Frauen, die wirklich das Urchristentum weiterleben wollen, wie sie Christus erfahren und entdeckt haben, sie sagen oder spüren, in unseren Städten können wir das nicht leben. Diese Versuchung, dieser Kampf ist so groß mit der Welt, die zwar sich Christen nennen, getauft sind, aber doch so weiterleben wie vorher. An dieser Stelle einfach dieses Innehalten, so viel anders ist es in unserer Zeit heute scheinbar auch nicht. Aber diese Männer und Frauen, und auch vor allem diese Frauen aus den Städten, sie hatten die Sehnsucht, die Bedürfnis, Gott zu suchen, wirklich als Christinnen zu leben, im Heiligen Geist erfüllt. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, ähnlich der vielen Männer, die als erstes begonnen haben, und sind aus den Städten des Römischen Reiches ausgezogen, in die Wüste Ägyptens, in die Wüsten Syriens oder Palästinas, um Gott zu suchen. An dieser Stelle lade ich uns ein, dass wir vielleicht dieses Lied hören, Jesus, komm, entzünde uns mit deinem Geist, dass auch wir uns auf diesen Weg machen innerlich und einmal hineinspüren, was ist denn heute in meinem Alltag, den ich so erlebe, meine persönliche Herzenssehnsucht, was ist für mich wichtig und wesentlich in diesen Tagen, wenn ich auf meinen Glauben an Jesus schaue, was ist meine große Sehnsucht?
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb, heute mit einem weiteren Teil unserer Reihe Begeisterte Frauen in der Kirche. Wir sprechen heute über Wüstenmütter, und Schwester Petra Grünert hat uns auch schon erzählt, dass es im 4. Jahrhundert eine Bewegung gab, nachdem das Christentum zur Staatsreligion geworden war, wo sich viele Menschen, Frauen und Männer danach gesehnt haben, Gott ganz zu suchen und ganz zu finden, fernab der großen weltlichen Städte, und eben die Wüste als den Ort aufgesucht haben, den Ort der Umkehr, der Einkehr, der Besinnung, wozu auch Papst Franziskus ja in der Fastenzeit aufgerufen hat, und die ein oder andere Erfahrung in Quarantäne wird der ein oder andere vielleicht jetzt auch machen und sich fragen, ja, was ist denn das Wesentliche in meinem Leben, was ist meine persönliche Herzenssehnsucht? Diese Frage darf Sie auch weiterhin geleiten. Hören wir jetzt noch Schwester Petra Grünert weiter über einzelne Wüstenmütter.
Ja, diese Frauen, die begeistert waren vom Christentum, von Jesus, dem sie einfach auch ihr Leben geschenkt haben in der Taufe, es hat irgendwie auch dieses verweltliche Christentum in den Städten angewidert, und sie haben eine Alternative gesucht. In den früheren Jahren haben sich Frauen in den Städten zusammengeschlossen als bewusst gottgeweihte Jungfrauen oder geweihte Witwen und haben da in kleinen Hausgemeinschaften gelebt, aber anscheinend haben sie dann in dieser Verweltlichung der Christen in den Städten es nicht mehr ausgehalten, und es hat sie an einen anderen Ort gezogen, außerhalb dieser Städte. Die einen oder anderen lebten entweder in Rom oder sogar in diesen blühenden Städten Ägyptens wie Alexandrien, wo das fruchtbare Nil-Delta ja auch war und wo es einen großen Handel, große Wirtschaft, großen Reichtum gab. Und diese Frauen, sie zogen wie die Männer dann an die Rände dieser fruchtbaren Gegenden, wo dann sofort die Wüste begann, und haben sich dort niedergelassen. Sie wurden sozusagen zu Randexistenzen in der Gesellschaft, aber auch zu Randexistenzen in der damaligen Reichskirche. Was haben sie auch erlebt? Diese Reichskirche, diese Verweltlichung des Christentums, es hat sich angelehnt am byzantinischen Kaiserhof. Und die ersten kirchlichen Ämter, die sich damals gebildet haben, im 4. Jahrhundert, diese Ausformung der Ämter und dieser Würdenhierarchie, die die Kirche da erlebt, im 4. Jahrhundert entspricht eben diesem byzantinischen Hofzeremoniell. Und das, manche Elemente haben wir ja in der Liturgie und in der Kirche bis heute. Und diese Männer und diese Frauen vor allem, ihnen fehlte dabei die Ernsthaftigkeit des Christseins. Und sie wollten jetzt Orte suchen, alternativ zu dieser Verweltlichung, wo sie einfach auch wieder dieses Leben der Urkirche, der Urgemeinde miteinander leben konnten. Interessant ist, wenn wir das vielleicht auch hören, diese Verweltlichung damals, ist mir auch eine Aussage von Papst Benedikt dem 16. Emeritus eingefallen, der ja vor wenigen Jahren, als er noch im Amt war, sogar uns Deutschen, glaube ich in Freiburg war es, zugesprochen hat, wir müssen wieder diese Entweltlichung in der Kirche, also er hat ja von der Entweltlichung gesprochen, dass wir zu sehr auch heute verweltlicht sind. Und vielleicht können wir auch von den Wüstenmüttern etwas lernen. Diese Frauen, wer waren diese Frauen? Sie gehörten zum Beispiel, gehörte zu ihnen die Schwester des heiligen Einsiedlers Antonius des Großen. Das waren ja nicht nur heilige Mönche, die sind ja auch in einer Familie großgewachsen. Antonius hatte eine Schwester, die eben dann auch einer Frauengemeinschaft angehörte. Oder aber auch die Maria, die Schwester des heiligen Wüstenvaters Pachomius des Großen. Und Pachomius übertrug seiner Schwester zum Beispiel die Leitung des Klosters Tabenensi, das er selbst gegründet hatte. Er hatte mehrere Männer- und mehrere Frauenklöster gegründet. Dann in Kappadokien war es die Schwester der beiden großen Mönchsväter und Theologen Basilius des Großen von Caesarea und Gregors von Nyssa namens Makrina, die als Nonne in der Wüste lebte. Kurz darauf können wir auch in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts dieses verbreitete Phänomen finden, aufgrund von Reiseberichten und persönlichen Kontakten, dass dieses Leben sich aber auch im Westen immer mehr stabilisiert oder dass auch im Westen, wo es keine Wüste gibt, aber sich Frauen so Art in klösterliche Gemeinschaften, das Kloster gibt es zu der Zeit noch nicht, aber zusammenfinden, um wirklich in Einsamkeit, in Stille, in Nüchternheit Jesus und Gott zu suchen. Eine herausragende Rolle für das weibliche Leben dieser Wüstenmütter spielte auch der heilige Hieronymus. Der hatte in seiner Zeit um sich einen asketischen Zirkel von hochgebildeten aristokratischen Frauen gebildet, wie zum Beispiel die heilige Marcella und die heilige Paula, die zuerst mit ihm in Rom waren und später mit ihm in Palästina waren. Also dieser Hieronymus hat auch eine Frauengemeinschaft um sich gesammelt, die auch so hochgebildet waren und einfach auch Gott gesucht haben. Die heilige Melanie die Jüngere, auch eine adlige Römerin, führte zuerst ein monastisches Leben in einer Villa in der Nähe von Rom, wie dies auch schon ihre gleichnamige Großmutter getan hatte. Aber sie verkaufte zum Beispiel dann später ihr Hab und Gut, gab den Erlös den Armen und zog sich zuerst nach Nola, nach Sizilien zurück, später nach Afrika, wo sie auch den heiligen Augustinus kennenlernte. Und daraufhin ging diese Frau, diese Melanie, nach Ägypten, um dort die Wüstenväter aufzusuchen. In Jerusalem führte sie zum Beispiel zuerst ein Einsiedlerleben und gründete später dann eine Frauengemeinschaft, ein Frauenkloster und sogar sie als Frau gründet ein Männerkloster. Und sie starb dann 440, also in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Es wird auch von der heiligen Pelagia berichtet als Wüstenmutter, die zuerst eine hübsche und berühmte phönizische Schauspielerin war. Und als sie dann persönlich nach Antiochien kam, bereute sie da ihr Leben, war vom Geist Gottes getroffen, verließ die Welt und zog sich zurück in ein asketisches Leben, in die Einsamkeit. Diese Wüstenmütter werden in diesem erwähnten Buch Metericon mit der Sammlung der Sprüche der Wüstenmütter genannt. Da gehört auch die heilige Theodora dazu, die, wie ich vorhin erwähnte, sich als Mann verkleidete, um in ein Kloster einzutreten. Und erst nach ihrem Tod fiel dieser Schwindel auf. Ich möchte uns einladen, dass wir vielleicht nach der nächsten Musik die uns einfach auch hinführt, Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg, die jetzt so diese Sehnsucht dieser Frauen beschreibt, Gott zu suchen, Jesus nachzufolgen, einzelne Aussagen dieser Wüstenmütter zu hören, die einen Schwerpunkt oft haben, es geht um die Stille, es geht um das Schweigen, es geht um das Gebet, es geht um das Fasten, was ja auch zur Fastenzeit passt, es geht um die Versuchungen, dass wir da einzelne Sprüche der Wüstenmütter einfach mal auf uns wirken hören und dann einfach sie eingeladen sind, auch anzurufen und ihre Eindrücke, Impulse einfach auch kundzutun.
Begeisterte Frauen in der Kirche, heute mit den Wüstenmüttern und konkret über das Leben einiger Wüstenmütter spricht Schwester Petra Grünert jetzt noch abschließend.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte jetzt ein paar Wüstenmütter mit Namen nennen und auch einige Aussprüche von ihnen auch gerne vortragen. Diese Frauen, sie wurden als Wüstenmütter von den anderen dann bezeichnet, wenn sie zu geistlichen Müttern für andere geworden sind. Sowohl Frauen als auch Männer sind dann zu ihnen gegangen, um von ihnen Rat zu erfahren. Und wenn sie als diese geisterfüllten, geistbegabten Frauen von den anderen so erkannt worden sind, gab man ihnen diesen Ehrentitel Wüstenmütter, sogenannte Amma. Die Wüstenväter wurden ja mit Abbas angesprochen. Und eine dieser ersten Wüstenmütter, die ich uns kurz vorstellen will, ist diese Amma Zahra aus Ägypten. Man weiß eigentlich ganz wenig von ihr. Sie lebte im 4. Jahrhundert und aus ihren Aussprüchen weiß man, dass sie 60 Jahre lang am Ufer des Nils gelebt hat. Und davon, sagt sie, hat sie 13 Jahre lang gegen die Dämonen der Unreinheit gekämpft. Ihr Gottvertrauen und ihre Standhaftigkeit im Kampf gegen die Dämonen wurden besonders gerühmt. Und einer ihrer vielen Aussprüche möchte ich Ihnen gerne vortragen, der lautet wie folgt. Einst fragte man die heilige Sarah, was bedeutet der schmale und schmerzvolle Weg? Darauf antwortete sie, der schmale und schmerzvolle Weg bedeutet das Folgende. Man soll immer ruhig bleiben, fasten, schweigen, wachen, sich dem Lesen der Heiligen Schrift widmen, eine Menge Metanien machen und wenn es möglich ist, nirgendwohin aus seiner Zelle gehen, außer in die Kirche. Man muss auch seinen Willen um des Herrn Willen unterdrücken, denn dieses Letzte beinhaltet eigentlich die Worte des Apostels, der zum Herrn sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was gibt diese heilige Wüstenmutter, die Amma Zahra hier, uns auch mit auf den Weg? Vielleicht einfach als Impuls für diese Tage der Fastenzeit, für die, die von Ihnen jetzt auch vielleicht vom Coronavirus krank zu Hause sind oder auch nicht infiziert, aber in Quarantäne sind, weil sie mit Menschen in Kontakt gekommen sind, die ihn haben. Da heißt es, bleib immer ruhig, faste, schweige, wache, lese die Heilige Schrift und mach verschiedene Gebetsübungen. Vor allem diese Übung des Herzensgebetes, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Das kann auch ein Rat für unsere Fastenzeit sein. Auch Papst Franziskus ruft uns ja in diesen Tagen dieser Pandemie von Corona auch auf, die geistlichen Mittel zu nehmen, wirklich zu beten, zu fasten gegen diese Krankheit einfach auch durch unsere geistlichen Mittel einzutreten. Und damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt, wenn wir hier in Quarantäne sitzen, möchte ich Sie auch wirklich ermuntern und einladen, persönlich es auch auszuhalten, vielleicht einmal auch eine Stunde Stille auszuhalten in Ihrer Wohnung, in Ihrem Zimmer, eine andere Zeit damit zu gestalten, in der Heiligen Schrift zu lesen, sie zu betrachten, was das für mich bedeuten könnte. Aber auch in diesen Tagen, wo wir auch nicht vielleicht aus unseren Zimmern können, auch zum Schutz der anderen, dass wir vielleicht diese Chance auch nutzen, zu etwas zu fasten, nicht eine besondere Diät zu halten, wie es Mode ist, sondern wirklich auch auf das Notwendigste einfach zu kommen, weniger ist oft mehr, diese Dinge zu üben, die wir oft in unserem Arbeitsalltag nicht üben können. Dann möchte ich einen weiteren Ausspruch bringen, die die heilige Mutter Theodora, eine andere Wüstenmutter, die heilige Sarah gefragt hat. Die Theodora lebte auch in dieser Zeit des 4., 5. Jahrhunderts und sie war es, die eben sich ins Männerkloster eingeschlichen hatte. Da heißt es in dieser Sprüchesammlung, die heilige Theodora fragte die heilige Sarah, sag mir, was soll ich tun? Eine Menge böser Gedanken überwältigt mich. Die Heilige antwortete ihr, du musst den Kampf nicht gegen alle, sondern gegen den einen führen. Denn alle bösen Gedanken unterstehen einem bösen Gedanken. Der ist deren Haupt und Fundament. Kämpfe gegen diesen Hauptgedanken und dann werden alle anderen Gedanken besiegt. Der Kampf gegen diesen Hauptgedanken, aller bösen Gedanken, besteht im Folgenden. Es ist das Schweigen, das Fasten, das Niederfallen, der Durst, die Nachtwache, die Bekämpfung des Schlafes, das Lesen der Heiligen Schrift, die Zerknirschung des Herzens, eine Menge Metanien, das Schlagen an die Brust und die Demut. All diese Übungen zusammen sind der Kampf und die Waffe, die man gegen den Hauptgedanken aller bösen Gedanken anwenden soll. Dadurch und durch die Gnade Christi kannst du die bösen Gedanken überwinden. Es gibt keine andere Möglichkeit, sie zu überwinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Rat dieser weisen Mutter, der Amma Sarah und Theodora, er kann auch uns heute ganz aktuell sein, denn ich glaube, dass auch wir immer wieder mit bösen Gedanken zu tun haben. Und diese Mutter Theodora, diese Wüstenmutter Theodora, sie gibt auch Unterweisungen an die anderen Frauen, die mit ihr leben. Uns sind ja nur wenige Namen bekannt, aber wir müssen uns vorstellen, dass hinter den Wüstenmüttern hunderte, tausende Frauen auch stehen, die begeistert dieses Leben geführt haben, Gott zu suchen, mit Jesus vermählt zu sein, deren Namen nicht bekannt sind. Da heißt es, das sind die Unterweisungen, die die heilige Theodora allen Schwestern, die zu ihr kamen, gegeben hat. Sie sagt, bemüht euch, meine Schwestern und Mütter, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich Nonnen zu sein. Nonnen abgeschlossen in der Wüste. Liebt unseren Herrn Jesus Christus und tut Gutes nach Kräften. Durch euer Mühen und eure Geduld befreit ihr euch vom Trübsinn. Wenn ihr euch von allen Leidenschaften befreien sollt, dann versucht der Mutter aller Sünden, der Eigenliebe, der Selbstsucht, dem Egoismus würden wir heute sagen, zu entkommen. Strebt nach der Stille. Wer in dieser Welt ohne Leidenschaften leben will, der soll seine Seele durch Stille, Enthaltsamkeit und Schweigen stärken. Das Gebet und das Lesen der Heiligen Schrift vervollkommnen unseren Verstand und machen unsere Unterscheidungsgabe rein. Durch das Stillschweigen zähmt ihr eure Sinne, damit sie den Verstand nicht zu den Begierden verführen. Die stärksten Waffen des Mönches, der in Stille und Geduld sein Leben verbringt, sind die Enthaltsamkeit und das Schweigen, das Gebet und das Lesen der Heiligen Schrift sowie das ständige Gedenken an den allgütigen Gott. Und dann gehen die Ratschläge noch weiter. Eins ist vielleicht uns auch ganz wichtig, wenn sie sagt, seid mäßig beim Essen und dem Reden, vermeidet den Zorn, meine lieben Mütter und Schwestern, so wird euer Fuß nicht an einen Stein stoßen. Bei den Wüstenmüttern, aber auch bei den Vätern fällt immer wieder auf, dass sie einfach zu einem Maßhalten im Essen und Trinken auch anhalten, zum Schweigen, zur Stille, immer wieder Zeiten zu suchen, denn das Fasten und das Maßhalten mit dem Essen hat auch mit den fleischlichen Versuchungen und Begierden zu tun. Und vielleicht kennen Sie es selber, wenn Sie zu viel essen, zu viel Alkohol trinken, welche Gedanken, welche sexuellen Bedürfnisse da kommen. Das hat mit unserem Leib, das hat einfach auch mit dem Maßhalten zu tun. Und diese Zusammenhänge, die kannten schon die Wüstenmütter und die Väter. Und die gilt es vielleicht für uns heute in dieser Fastenzeit ganz besonders neu zu entdecken. Und ich möchte noch einen dritten Namen kurz erwähnen, die Mutter Synkletika. die auch dargestellt wird als diese große Wüstenmutter, und sie gilt eigentlich als Vorbild für alle Frauen in der Wüste, dieses christliche Vorbild als Lehrbeispiel eines asketischen Lebens der Frauen in der Wüste. Und sie lebte eben in Alexandrien im ägyptischen 4. Jahrhundert, kam aus einer sehr vornehmlichen christlichen Familie, einer mazedonischen Herkunft. Von Kindheit an, heißt es, war sie fromm gewesen. Das heißt auch, sie sei sehr schön gewesen, habe aber trotz vieler Heiratsangebote dauernde Jungfräulichkeit gelobt. In dieser Hinsicht soll die Synkletika, eine sonst sehr gehorsame Tochter, selbst gegen die Tränen der Eltern gleichgültig geblieben sein. Sie wollte nur von nützlichen, den Geist erhellenden Dingen hören. Jeder anderen Rede verschloss sie sich sorgfältig den Zugang zu ihrem Herzen. Und dann nach dem Tod ihrer Eltern, so heißt es, hat die heilige Mutter Synkletika ihr ererbtes Vermögen an die Armen gegeben, ließ sich die Haare scheren und zog sich mit ihrer blinden Schwester in eine einsame Grotte vor die Stadt Alexandria zurück, wo sie streng asketisch lebte. Und so wurde sie bald zur Ratgeberin von vielen anderen, und viele suchten ihren Rat, auch die Männer. Und um diese Grotte bei Alexandria bildete sich dann in den kommenden Jahren eine Art Klosteranlage, wo die einzelnen Frauen in ihren einzelnen Zellen lebten. Wir müssen uns das aber vorstellen, die waren auf dem Gebiet verteilt und nicht in großen Gebäuden, wie wir sie in Deutschland, Europa kennen, zusammen. Und in ihren letzten Lebensjahren, sie soll 84 Jahre alt geworden sein, litt sie auch unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen und Leiden, aber sie sollte da auch getröstet worden sein durch verschiedene Engelserscheinungen, die berichtet werden. An diesem Punkt mache ich einen Einhalt und lade einfach nach einer kurzen Musik, die wir vielleicht noch haben, ein, dass Sie dann auch anrufen und vielleicht auch Ihre Erfahrung mit der Wüste, mit Impulsen zur Wüstenzeit, zur Fastenzeit, auch von den Wüstenmüttern oder anderen Heiligen, einfach auch Zeugnis geben.
Ja, vielen Dank, Schwester Petra Grünert. An dieser Stelle verbleiben noch einige Minuten. Vielleicht ist Ihnen das ein oder andere gekommen. Vielleicht haben Sie auch schon von Wüstenmüttern gehört. Ja, Frauen, die von Sehnsucht getrieben in die Wüste gegangen sind, dazu weisen Ratgebern geworden sind und dann diesen Ehrentitel der Wüstenmütter bekommen haben. Die Frage ist natürlich eben auch, die uns heute in der Fastenzeit und auch in dieser besonderen Situation der Pandemie betrifft. Was ist vielleicht auch meine persönliche Herzenssehnsucht? Was ist das Wesentliche in meinem Leben? Wie komme ich in dieser Zeit vielleicht auch mehr zur Ruhe? Rufen Sie uns gerne an jetzt unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder mobil unterwegs sind und über DAB Plus hören, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Schwester Petra, wie geht das Ihnen, als Sie sich so damit beschäftigt haben? Ist da in Ihnen auch so ein bisschen die Sehnsucht gewachsen, sich einmal wieder, ja, wirklich in eine echte Wüste zurückzuziehen, Einkehr zu halten, um auch, ja, wieder neu umzukehren, zur Besinnung zu kommen, einen besonderen Ort auch der Gottesnähe aufzusuchen, so wie das die Fastenzeit jährlich vorsieht. Aber oft sind wir ja doch so im Getriebe drin, dass wir manchmal vielleicht erst äußere, ja, Zwänge brauchen, die uns dahin führen.
Also mir ging es zu Beginn der Fastenzeit ehrlich gesagt so, als ich mich mit diesen Wüstenmüttern beschäftigt habe und da so viel vom Schweigen, vom Stille sein, vor allem aber auch vom Fasten und der Enthaltsamkeit die Rede war, das ging fast durch die ganzen Sprüche hindurch, die ich am Anfang gelesen habe, da haben wir gedacht, mein Gott, wie schwach bin ich das? Ich schaffe das ja gar nicht. Oder wie verweltlicht bin ich heute im dritten Jahrtausend? Wie haben diese Frauen da sehr asketisch gelebt? Aber war auch erstaunt, welche Versuchungen auch diese Frauen in der Wüste hatten, von denen sie sprechen und wo sie einfach durch Gebet und Fasten und Enthaltsamkeit versuchen, dem Ganzen zu begegnen. Also ich bin am Anfang sehr erschrocken und habe mir gedacht, ich schaffe das jetzt gar nicht in der Fastenzeit irgendwie zu fasten. Ich bin eben so im Getriebe drin von meinen Arbeiten und Verpflichtungen. Und im Kloster isst man immer recht gut zu allen Mahlzeiten. wenn gut gekocht wird. Und jetzt erstaunlicherweise durch diese Quarantäne, wo ich jetzt im zweiten Tag bin, wird mir einfach auch geschenkt vom Himmel sozusagen, alles hat zwei Seiten, dass ich hier wirklich auch das Fasten üben kann, auch im Essen, dass es nur wenig braucht, nachdem ich nicht so im Getriebe bin, und dass ich auch mehr Zeit habe zum Gebet. Und ich sehe jetzt auch die Quarantäne für mich als geistliche Wüstenzeit. Ich bin sehr dankbar, dass wir die Gottesdienste und Gebetszeiten hier einfach auch über Radio Horeb live mitfeiern können, auch die Übertragungen mit Papst Franziskus, die Heilige Messe am Morgen um 7. Wann hat man schon die Gelegenheit, wenn man sonst in die Arbeit geht? Und sonst gehen wir in den Augsburger Dom, und jetzt durch diese Quarantäne kann ich mit Papst Franziskus über Internet mitfeiern. Also Gott schenkt mir sozusagen jetzt etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe vor 2 Wochen.
Und das ist vielleicht auch die Stunde von Radio Horeb, habe ich mir auch so gedacht. Denn Radio Horeb ist ja gerade in dieser Zeit und unter diesen Umständen bringt es wirklich alles ins Haus an geistlichem Leben und Input und auch miterleben, was man braucht. Eine erste Hörerin darf ich jetzt begrüßen, Frau Kellam. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich fand es wunderbar, was Sie erzählt haben. Ich wollte wissen, ob diese Frauen die Unterstützung der Gnadenmittel der Sakramente hatten. Oder weiß man nicht so viel?
Also was man weiß, bei den Wüstenmüttern und Wüstenvätern, die haben ja schon in unmittelbarer Nähe ihre Zellen in Gemeinschaft gehabt. Die haben also täglich in ihrer Zelle alleine gebetet. Sie haben diese Einsamkeit des Einsiedlers gelebt. Aber es wird berichtet, dass am Sonntag sowohl die Wüstenväter in ihrer Männergemeinschaft als auch die Frauen zum Eucharistie zusammengekommen sind. Man muss sich vorstellen, es gab auch wenig Priester unter den Wüstenvätern. Das meisten waren ja auch viele Leute aus irgendwelchen einfachen Schichten vom Bauersohn, vom Adeligen, das waren keine Priester, das waren einfach, wir würden heute im klösterlichen Bereich von Brüdern reden. Es gab nur wenig Priester und die haben wirklich ein geistlich intensives Leben gehabt, jeden Tag abgewechselt zwischen Beten und einer Handarbeit nachgehen, auch in der Wüste, sich auch körperlich zu betätigen und dann am Sonntag gemeinsam Eucharistie zu feiern, da wo man auch zusammengekommen ist, um sich auszutauschen, um sich zu besuchen, um Gastfreundschaft zu pflegen.
Vielen Dank.
Gerne.
Dankeschön, Frau Keller. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Weiter geht's dann noch zu Frau Fritsch, die ich jetzt hier begrüßen darf.
Hallo. Ja, einen schönen guten Tag und ein Dankeschön an Schwester Grünert. Ich habe das hier in der Küche so gerade so noch mitbekommen, so die Hälfte. Und ich habe mich immer so interessiert für diese Wüstenmütter. Ich habe ein Buch gefunden in der Bücherei von Gabriele Ziegler, Die Wüstenmütter, weise Frauen des frühen Christentums, mit einem Vorwort von Anselm Grün. Oder gibt es da noch andere Bücher?
Es gibt noch andere. Das hat Anselm Grün mit der Frau vor einigen Jahren herausgegeben. Und meine Grundlage war vor allem das Metericon, eine Sammlung eben der Aussprüche und der Weisheit der Wüstenmütter, die herausgegeben sind von Martiri Bacino und Andreas Abraham Thiermeier. Das ist der Direktor vom Orientale im Bistum Eichstätt.
Also das bei Letzterem ist man dann direkt an der Quelle. Bei dem anderen Buch, glaube ich, ist auch ein bisschen ein emanzipatorischer Hintergrund mitgedacht. Aber vielen Dank, dass Sie nachfragen.
Ich hatte nur die Bücher gelesen. Also ich habe immer viel von den Wüstenvätern gelesen, von Dr. Peter Dückhoff. Ja? Die Bücher, die habe ich. Und da war ich ganz erstaunt in der Bücherei, dass es so ein Buch gibt, Die Wüstenmütter. Und dann habe ich mir das gekauft. Also ich habe es auch noch gar nicht gelesen. Mhm. Aber als ich das jetzt hörte, bin ich dann gleich zum Bücherregal gegangen und habe mir das rausgeholt, weil mich das sehr interessiert. Ansonsten kann ich auch nicht so da viel
dazu sagen. Ja, aber da werden die gleichen Frauen vorkommen, weil es nicht viele Bekannte gibt.
Ja, habe ich gerade schon gemerkt, hier Theodora oder die Amasara, und ich bin da gerade mal so durchgeblättert. Ja. Aber ich habe mich gefreut, das hat mich jetzt motiviert, doch dieses Buch jetzt mal zu lesen, und ich finde in der Zeit, Fastenzeit jetzt das Buch, also überhaupt über diese Wüstenmütter, weil es ja immer nur die Väter waren, nicht? Und denke jetzt so, die Mütter, dass es die da gegeben hat, das war ganz neu für mich.
Ja, sehen Sie mal, da haben Sie jetzt einen richtig guten Anlass, das Buch zu lesen und einen neuen Impuls, auch gerade jetzt für die Fastenzeit. Dankeschön, alles Gute.
Für meinen Frauenbund auch, wollte ich mal damit den Frauen ins Gespräch kommen. Ich bedanke mich auch ganz
herzlich bei Ihnen. Alles Gute nach Hannover. Ja? Auf Wiederhören.
Ja.
Gut, Frau Köser ist dann noch die Letzte, die wir gerade noch hier reinbringen können.
Das nicht direkt von den Wüstenmüttern. Jetzt, ich bete im Moment eine Novene zum heiligen Josef. Und da gibt's, Sie haben eben gesprochen von den Gedanken, dass einem immer die Gedanken auch so durch den Kopf gehen. Und eben manchmal auch Gedanken, die nicht so schön sind. Und da steht unter anderem vertrauensvolle Flehrufe im Gedanken an das verborgene Leben des heiligen Josef mit Jesus und Maria. Da sind dann mehrere, heiliger Josef, bitte du Jesus, er möge meine Seele heiligen. Unter anderem kommt eine Bitte, heiliger Josef, bitte du Jesus, er möge meine Gedanken reinigen.
Und da wird sich Schwester Petra jetzt wirklich sehr freuen. Die hat nämlich selber zu dieser Novene eingeladen und aufgerufen.
Das ist ja nett. Ich habe jetzt die ganze Sendung nicht mitbekommen, aber die war schon interessant. Und ich muss sagen, ich habe auch noch nie viel von den Wüstenmüttern mal so am Rande gehört. Aber das ist schon interessant, dass es sie gibt.
Sehr schön.
Und da ich selber jetzt Witwe bin, naja.
Danke, Frau Köser. Warten vielleicht Schwester Petra noch dazu?
Ja, also zu diesen bösen Gedanken. Oder überhaupt den Gedanken, es ist wirklich diese Chance, von den Wüstenmüttern inspiriert zu sein und sich vielleicht am Tag eine Stunde Stille zu schenken, wo man wirklich keinen Radio hört, auch kein Radio Horeb, wo man in diese Stille eintaucht, um auf sein Herz zu hören. Und wenn das Herz zur Ruhe, zur Stille kommt, auch die Ablenkungen von außen weg sind, auch kein Fernseh schaut, dann steigen diese Gedanken auf und ist dann die Chance, mal zu prüfen, ja, mit was ist denn alles mein Herz gefüllt? Und diese Gedanken, die in der Stille aufsteigen, können positiv, können negativ sein, die dann wirklich auch Jesus hinhalten und abgeben oder auch um Heilung und Befreiung, um Versöhnung bitten. Einfach, ich möchte uns einladen, diese Chance zu nutzen, in der Fastenzeit auch täglich mindestens eine Stunde die Stille zu suchen.
Und wir müssen jetzt hier auch die Stille suchen bzw. zum Ende kommen. Diese Sendung, wenn Sie die noch einmal hören möchten, nicht alles mitbekommen haben, gehen Sie gerne auf unsere Homepage unter horeb.org. Das ist ja ganz einfach. Und dann Mediathek. Und da können Sie im Podcast-Angebot diese Sendung demnächst, ist sie eingestellt, noch einmal herunterladen, sich noch einmal anhören. Vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Anrufen. Und wenn Sie noch das kürzeste Gebet der Welt haben, Schwester Petra, dann dürfen Sie das jetzt noch kurz sprechen.
Ja, himmlischer Vater, wir geben alles in deine Hand und bitten dich einfach, schenk uns und allen Betroffenen auch dieses Coronavirus die Gnade der Stille, der Heilung, der Kraft und Stärkung durch die Stille des Gebetes, des Fastens und der Fürbitte von vielen. Amen.
Amen. Dankeschön. Alles Gute Ihnen, Schwester Petra Grünert.
Danke.
Und auch, die Sie uns alle zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta Engert.